In 1. Korinther 11, da heißt es in Vers 25, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Also Jesus nahm nach dem Mahl den Kelch. Nun, was ist mit dem Mahl gemeint? Und ich will heute eine kurze Andacht darüber halten, welche Verbindung das Abendmahl zum Passamahl hatte. Die Verbindung zum Passa. War das letzte Abendmahl ein Passamahl oder nicht? Und in welcher Weise ist es miteinander verbunden? Nun, die Juden, sie feierten jährlich immer am 14. Tag des Monats Nisan, womit auch der ganze Festkalender begann, das Fest des Passamahls, und damit begann auch die Woche der ungesäuerten Brote oder des ungesäuerten Brotes. Und in Matthäus 26, Vers 17 und bis 19 lesen wir: Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote aber traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passamahl zu essen bereiten? Er aber sprach: Geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm: Der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe, bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und bereiteten das Passa. Also unmittelbar vor dem Abendmahl lernen wir also, es ist der Feiertag des Passa, der erste Tag dieser Woche der ungesäuerten Brote. Und dieser erste Tag war eben der 14. Nisan, also dieser Tag des Passamahls. Beziehungsweise am Abend begann quasi, das war noch dieser Rüsttag, wenn man so will, und am Abend begann, ab Sonnenuntergang begann quasi dieser Passatag, dieser hohe Feiertag. Wir lernen also auch an anderen Stellen, das Abendmahl wurde im Rahmen des Passamahls eingeführt. Es war nicht irgendein Abendessen, es war nicht einfach nur ein letztes Abendessen, was sie ganz gewöhnlich wie jeden Tag irgendwie verbrachten, sondern das Abendmahl, diese Einsetzungsworte, all das, was wir auch immer wiederholen, es fand im Rahmen eines Passamahls statt. Laut dem Geschichtsschreiber Josephus kamen viele Gläubige aus den unterschiedlichen, auch entfernten Provinzen Palästinas und sogar der Diaspora, und sie füllten die ganze Hauptstadt. Also sie kamen alle nach Jerusalem, dort mussten nämlich die Lämmer geschlachtet werden, und deswegen war diese Stadt gerade zu dieser Zeit, zu der Passazeit, randvoll, brechend voll, weil sie dort alle diesen Feiertag feiern wollten. Und das war der Rahmen auch für das letzte Abendmahl Jesu. Nach der Tempelzerstörung, 70 nach Christus, wurde das Passamahl, es wird von den Juden auch Sedermahl genannt, es wurde umgeordnet, vor allem so ab dem auf der zweiten oder dritten Generation nach der Tempelzerstörung. Da versuchten einige jüdische Rabbiner, das Passafest zu vereinheitlichen, indem sie einen ganz geregelten Ablauf des Passafestes vorschlugen und auch einzelne Interpretationen zu den Speisen darbrachten. Deswegen ist es aber schwierig, wirklich herauszufinden, wie war es eigentlich vor der Zerstörung des Tempels, weil sie quasi wenige Generationen danach so eine feste Ordnung gesetzt haben. Offensichtlich gab es diese ganz klare und feste Ordnung vorher nicht. Aber was noch entscheidender war, nach der Tempelzerstörung konnten keine Lämmer mehr geschlachtet werden im Tempel. Das heißt, das ganze Passamahl, es musste ein wenig umgedeutet werden, dass es auch funktioniert ohne ein Lamm, das geschlachtet wird. Das hatten die Juden schon einmal für diese 70 Jahre im Exil wo der Tempel auch zerstört war. Und aber deswegen gibt es nicht so ganz klare Quellen, wo wir ganz eindeutig sehen können, ah ja, genau so wurde das Passamahl gefeiert. Und dennoch gibt es einige Erkenntnisse, auch aus Kommentaren oder teilweise auch aus dieser Neuordnung, wo wir merken können, aha, das war offensichtlich schon länger Teil des Passamahls und hat sich nicht verändert. Dieser Wechsel zog sich dann über mehrere Jahrhunderte eigentlich, und das, was heute so als Sedermahl oder als Passamahl gefeiert wird, manche machen das auch irgendwie im Rahmen von Hauskreisen oder sowas, dass sie dann versuchen, das nachzufeiern. Aber es ist wichtig, dass es oftmals, also es ist nicht so, wie Jesus es gefeiert hat, weil es gerade nach der Zerstörung des Tempels eben dort eine neue Ordnung gab und auch eine neue Interpretation. Manche Kirchengeschichtler behaupten sogar, dass es teilweise sozusagen als Abwehr oder so von der christlichen Interpretation bewusst auch etwas umgedeutet wurde, dass das Brot zum Beispiel ganz bewusst eine höhere Stellung bekam für das Judentum, um damit sozusagen diese christliche Deutung ein bisschen an den Rand zu drängen. Finden aber, dass in den jüdischen Schriften von der Mishnah und der Haggadah und anderen Überlieferungen, wie das dann halt ja, über einen größeren Zeitraum neu fixiert, geordnet wurde, dem irgendwie so ein Standard gegeben wurde. Was ich heute tun möchte im Rahmen dieser Andacht, ist einmal den groben Ablauf des Passamahls vor 70 nach Christus nachzuvollziehen. Wie wird wohl das Abendmahl, dieses Passamahl zur Zeit von Jesus stattgefunden haben? Und dann zu lernen, was können wir, warum hat Jesus das Abendmahl mit diesem Passamahl verbunden? Was gibt es hier für Verbindungen und was auch für Unterschiede, die wir uns bewusst machen sollten? Also einmal den Ablauf. Das Passamahl begann mit einem Segenswort. Es begann damit, dass der Hausherr, meistens der Familienvater, er nahm den ersten Kelch mit Wein und sprach den traditionellen Segen, wo Gott gepriesen wurde für all das, was er geschaffen hat, was er gibt. In der jüdischen Tradition ist die Rede von 4 Kelchen, die jeder Teilnehmer zu trinken bekommt, gemäß den 4 Verheißungen aus 2. Mose 6, Vers 6 und 7. Ich lese mal vor. Darum sage zu den Söhnen Israels, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen, das ist die erste Verheißung, unter den Lastarbeitern der Ägypter hinweg und euch aus ihrer Arbeit retten, das ist die zweite Verheißung, und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm, das ist die dritte Verheißung, und durch große Gerichte, und ich will euch mir zum Volk annehmen, das ist die 4. Verheißung, und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausführt unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. In Lukas 22 werden zumindest 2 verschiedene Kelche genannt, aber man geht davon aus, dass diese 4 Kelche wahrscheinlich tatsächlich also auch zur Zeit Jesu schon praktiziert wurden. Es ist gut möglich, dass gerade in ärmeren Familien nicht jeder einen eigenen Kelch hatte, oder einen Becher, sondern dass man einen gemeinsamen Kelch verwendete. In manchen Kreisen wurden aber auch jedem Teilnehmer sozusagen ein eigener Becher zuteil, der dann entsprechend immer wieder gefüllt wurde. Nun, so war es offensichtlich bei dem Passamahl von Jesus. Er hat einen Becher, einen Kelch, den er gefüllt hat mit Wein und dann an die Jünger weitergegeben hat. Er sprach den Segen, nahm den ersten Kelch, den sogenannten Kelch der Heiligung oder der Absonderung, nach dieser Verheißung, ich werde euch herausführen. Also dieser Kelch wird der Kelch der Heiligung oder der Absonderung genannt. Und er trank davon und reichte es dann den Jüngern. Dann folgte die rituelle Waschung. Die Teilnehmer wuschen normalerweise ihre Hände, bevor sie dann das Essen berührten. Und Jesus geht hier noch weiter. Er fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Davon lesen wir in Johannes 13, Vers 4. Das haben sie auch nicht bei jedem Essen gemacht oder jedes Mal, wenn sie irgendwo in ein Haus traten, obwohl das Füße waschen natürlich eine übliche oder gängigere Praxis war. Aber hier heißt es, dass er von dem Abendessen aufsteht. Johannes 13, Vers 4. Also nicht bevor sie überhaupt ins Haus treten, sondern er steht von dem Abendessen auf. Er legt seine Oberkleider ab, gürtet sich ein Tuch um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Das passt sozusagen zu dem Ablauf des Passamahls, wo erst dieser erste Kelch gesegnet wurde, getrunken wurde. Aber bevor man irgendwelche Speisen anrührte, sollte man die Hände waschen, rituell waschen sozusagen, dass man rein ist. In Matthäus 15, Vers 2 wird Jesus vorgeworfen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferungen der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Also gerade die Pharisäer, sie haben das ziemlich ausgeweitet und haben gesagt, überhaupt, wenn man irgendwie etwas isst, nicht nur zu Feiertagen, eigentlich sollte man immer vorher die Hände rituell waschen. Und Jesus erklärt, ach, nicht das, was in den Mund geht, verunreinigt den Menschen, sondern das, was aus dem Herz herauskommt, wovon der Mund dann zeugt, das verunreinigt den Menschen. Es war sozusagen ein Zeichen dafür, sie haben sich nicht immer vorher die Hände gewaschen. Aber hier wäscht er den Jüngern nun die Füße und nicht den Kopf und die Hände, wie Petrus es dann als Einfall kommt. Aber er wäscht ihre Füße, um anzuzeigen, dass die wahre Reinigung und Heiligung allein durch seinen demütigen Dienst bewirkt wird. Er sagt in Johannes 13, Vers 8 zu Petrus: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Wir sehen hier also, es geht nicht nur um diesen Dienst, dass er sich herabneigt und diesen eigentlich so einen Sklavendienst oder so einen Knechtsdienst vollbringt, sondern er sagt, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil von mir. Es geht sozusagen um eine rituelle Reinigung. Und dieses Zeichen dieser Christusgewirkten Heiligung ist aber, dass wir nun einander dienen und in Demut einander begegnen, anstatt zu schauen, wer der Größte ist. Ja, also ich habe euch ein Vorbild gegeben, sagt Jesus. Also sie sollen in dieser Weise, in dieser Demut einander dienen, aber die wahre rituelle Reinigung geschieht eben dadurch, dass Jesus selbst Knechtsgestalt angenommen hat, dass er sich in größter Weise gedemütigt hat und gehorsam war, um seine Jünger, um alle Gläubigen zu reinigen. Als drittes war dann das Eintauchen der Kräuter. Nach dieser Reinigung tauchte man grüne Kräuter oder manchmal auch allgemein Gemüse oder Salat in eine Schale mit Salzwasser. Das Salzwasser soll die Tränen der Israeliten symbolisieren, die aufgrund des Elends in Ägypten vergossen wurden. Und das Eintauchen erinnert auch an diese alte Praxis, wo Ysop in das Blut des Lammes getaucht wurde, um die Türpfosten zu bestreichen, sodass der Racheengel dort vorbeigeht und diese Plage, die über Ägypten kam, eben nicht an den Israeliten zuteil wird. In Johannes 13, Vers 26 wird Jesus gefragt, wer denn der sei, der ihn verraten werde. In diesem Augenblick hat er halt gesagt, es gibt einen unter euch, der wird mich verraten. Und Jesus antwortet, als er gefragt wurde: Der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihm dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Also hier handelt es sich vermutlich genau um dieses Gemüse, diesen Bissen, also einfach ein Stück zum Essen, das in die Schüssel mit Salzwasser eingetaucht wurde, im Rahmen dieses Passamahls. Und Jesus nimmt es, taucht es in das Salzwasser, in diese Schale und gibt es Judas Iskariot, was quasi zu diesem Passafest gehörte. Aber hier war es ein Zeichen dafür, der ist es, der mich verraten wird. Und Judas geht daraufhin, verlässt daraufhin den Raum. Er verlässt sozusagen das Passamahl. Die Jünger denken sich nicht viel dabei. Man hat zu der Zeit auch oftmals noch irgendwelche Besorgungen gemacht oder gerade auch für Arme Spenden gegeben. Und weil er die Kasse beaufsichtigt hat, haben sie gedacht, ja, vielleicht gibt er noch irgendwas für die Armen. Er verlässt den Raum. Als viertes wird dann das Brot aufgedeckt. Nach dem Gemüse wurden die Brotfladen aufgedeckt. Nach jüdischer Auffassung soll das Brot die Einheit des Volkes Israel bedeuten. Und in Erinnerung an die Eile beim Aufbruch aus Ägypten war das Brot ungesäuert. Das heißt, ohne den Sauerteig, der das Brot aufgehen ließ, so ähnlich wie Hefe. In 5. Mose 16, Vers 3 wird es auch das Brot des Elends genannt und erinnert an diese außergewöhnliche Situation, aus der das Volk Israel damals befreit wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde dann das Passahlamm gebracht und mit dem Brot und bitteren Kräutern auf den Tisch serviert. Dann wurde der zweite Kelch gefüllt und getrunken, der sogenannte Kelch der Befreiung. Als fünftens wurde dann die Rettungsgeschichte erzählt. Während das Passahlamm auf dem Tisch lag, wurde vor dem Essen noch die Bedeutung des Festes gelehrt. Üblicherweise fragten die Kinder dann, warum die Kräuter eingetaucht werden oder warum ungesäuertes Brot gegessen wird oder warum das Lamm nur gebraten gegessen werden darf. Und dann wurde die Geschichte Israels nacherzählt, beginnend von Jakob, aus dem ein Volk wurde und der dann in die Knechtschaft geriet und in Ägypten und dann herausbefreit wurde durch Gottes Kraft. Und dann, nachdem diese Rettungsgeschichte erzählt wurde, wurde dann als sechstes das Brot und das Lamm gegessen. Hier begann das eigentliche Mahl, in dem der Hausherr das Brot segnete und es brach und an die am Tisch verteilte. Und das ist auch der Moment, auf den sich die Evangelienberichte konzentrieren. Denn Jesus gab dem Brot eine neue Bedeutung. In Lukas 22, Vers 19 lesen wir, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Jesus deutet also auf die wahre Befreiung hin, die durch das Opfer seines eigenen Leibes geschieht. Und er zeigt sozusagen seinen Tod an, indem er das Brot bricht. Die Juden sollten beim Essen die Erlösung des Volkes nachempfinden, so als wären sie selbst dabei gewesen. Man sollte sich mit diesen Sklaven identifizieren, die an dem Tag des Passa erlöst wurden von ihrer Knechtschaft. Aber nun wurde, und deswegen wurde dann das Passahlamm zusammen mit dem Brot und den bitteren Kräutern gegessen. Und am Ende des Essens wurde dann der dritte Kelch gefüllt und getrunken, der sogenannte Kelch der Erlösung. Und darauf wird hier offensichtlich Bezug genommen, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Also nachdem das Brot und das Lamm gegessen wurde, als Abschluss sozusagen des Essens, wurde der dritte Kelch gefüllt, der Kelch der Erlösung. Er wird auch der Kelch des Segens oder der Kelch des Dankes genannt. Paulus geht darauf ein in 1. Korinther 10, Vers 16, wenn er schreibt, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Also hier noch dieser Hinweis, wie das Abendmahl auch mit dem Passahmahl verbunden war. Und bei diesem Kelch nun spricht Jesus ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das erste Passa befreite das Volk und führte zu dem Sinai-Bund. Und Jesus erklärt hier den Bundesschluss eines neuen Bundes, der wahrhaftig Erlösung bringt. Ein Bund, der durch sein eigenes Blut besiegelt wird. Hier im Rahmen des Passamahls führt er den neuen Bund ein, als er hier das Abendmahl, das Herrenmahl sozusagen im Rahmen des Passamahls beschließt. Siebtens, Lobgesang. Zum Schluss wurde der vierte Kelch gefüllt und das Hillel gesungen. Das sind die Psalmen 113 bis 118. Damals sang man sie vermutlich noch zusammen zum Abschluss. Später wurde es dann aufgeteilt in zwei Gruppen. Aber dies wird in Matthäus 26, Vers 30 angedeutet. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Das war sozusagen der Abschluss des Passamahls, dass man dieses Loblied Psalm 113 bis 118 gesungen hat. Nach dem Hillel wurde dann zum Abschluss des Passamahls der vierte Kelch, der Kelch der Annahme oder des Lobes getrunken. Doch anstatt diesen Kelch zu trinken, scheint Jesus an dieser Stelle gesagt zu haben, wie es in Markus 14, Vers 25 heißt, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Er schaute also darauf, wenn sein Werk der Erlösung vollbracht ist und er mit den Erlösten in ewiger Herrlichkeit die Annahme seines Volkes beim Vater feiern wird, wenn er siegreich wiederkommen wird und alles Böse besiegen wird. Also anstatt das Passamahl quasi wie gewohnt mit diesem vierten Kelch zu beenden, dem Kelch der Annahme bei Gott, sagt er, wartet noch, ich werde diesen Kelch trinken im Reich des Vaters mit euch. Also so kriegen wir einen Ablauf, wie das Passamahl wohl zu Jesu Zeit etwas stattgefunden hat und wie das, was die Evangelisten berichten, dort hineinpasst. Jetzt wollen wir uns zum Zweiten schauen, was das für Lehren für das gemeindliche Herrenmahl mit sich bringt. Zum einen der bewusste Vergleich. Wir müssen uns vorstellen, warum hat Jesus das nun genau zum Passamahl gemacht? Warum hat er nicht gesagt, okay, das ist ein jüdischer Feiertag, jetzt kommt hier ein neuer Bund mit dem Sonntag als den großen Feiertag, all diese jüdischen Traditionen werden zu einem Ende kommen, der Tempel wird bald zerstört und so weiter. Warum bringt ihr das überhaupt noch zusammen? Nun, auf der einen Seite soll hier ein bewusster Vergleich stattfinden. Das Passamahl feierte die Befreiung aus Ägypten und das Herrenmahl die Befreiung von der Sünde. Und in einem gewissen Sinne ist das Abendmahl, das Herrenmahl, die größere Offenbarung, worauf das Passamahl nur hingewiesen hat. Ja, so wie die ganze Befreiung aus der Knechtschaft aus Ägypten in der Bibel immer wieder als Illustration, als Bild, als Vorschatten auf die wahre Befreiung aus der Sünde, aus unserer Sündenknechtschaft genommen wird, gebraucht wird. So wird auch hier beim Herrenmahl ganz bewusst daran angeknüpft und gesagt, hier mit Jesus, wenn er sein Leben hingibt als ein Opfer, hier erfüllt sich es in wahrer Form. Der Erstgeborene wurde geschlagen in Ägypten. Die Plage, die große Plage, ja, die zehnte Plage, dass Gott einen Racheengel durchgehen ließ und hat alle Erstgeburt geschlagen. Und jetzt kommt Jesus, der Eingeborene vom Vater, und er lässt sich schlagen anstelle seines Volkes. Und sein Blut, das vergossen wird, so wie im Alten Testament die Türrahmen damit bestrichen wurden, alle, die mit seinem Blut bedeckt sind, da wird der Zorn Gottes vorübergehen. Also hier ein ganz bewusster Vergleich. Hier erfüllt sich das, was im Alten Bund angezeigt wurde. Und auch überhaupt diese Verbindung zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund. Jesus hat nicht eine ganz neue Religion begonnen, sondern das, was er getan hat, ist die Erfüllung. Das, was schon am Ausgang vom Garten Eden prophezeit wurde, was sich durch die verschiedenen Bündnisse hindurch immer weiter aufgezeigt hat, worauf auch der ganze Mosebund, der ganze alte Bund mit all den Opfern und so weiter, worauf es alle hinwies, ist eben auf diesen Gnadenbund, der in Christus nun gestiftet wird. Und hier finden wir also diesen Bundesschluss mit den 12 Stammesführern des Volkes Israel, sondern mit den Jüngern, die Jesus berufen hat, auch 12 an der Zahl, um hier zu zeigen, ein neues Volk, ein neuer Bund. Hier erfüllt sich geistlich, was im alten Bund nur verheißen war oder angedeutet wurde. Und auch die wahre Reinigung. In 1. Korinther 5, Vers 7 und 8 geht Paulus darauf ein, fegt den alten Sauerteig aus. Ja, wenn man Vor dieser Woche der ungesäuerten Brote sollte man allen Sauerteig, also alle Teigreste, die man sonst in den anderen Teig vermengte, damit er dann aufgeht, sollte man hinausfegen, alles sollte rausgebracht werden und dann sollte man eben nur dieses ungesäuerte Brot essen für eine Woche in Erinnerung an das Elend, was das Volk Israel erlebt hatte. Und jetzt deutet Paulus es geistlich: Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid, denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Also selbst diese Praxis, dass man ungesäuertes Brot essen soll, Paulus deutet es darauf, nun, es bedeutet, wir sollen ein neuer Teig sein. Wir sollen nicht all diese alte Bosheit und Schlechtigkeit mit hineinnehmen, sondern Gott macht hier etwas Neues. Und zwar, weil unser Passahlamm geschlachtet ist, weil Jesus für uns gestorben ist. Deswegen haben wir ein neues Leben, eine neue Gesinnung, einen neuen Geist. Wir sind ein neuer Mensch. Und auch ein bewusster Vergleich der Glaubensfamilie. Das Passahmahl sollte innerhalb einer Familie gefeiert werden. Und das ist schon bemerkenswert. Jesus, er trifft sich nicht mit seiner Familie, sondern mit seinen Jüngern. Er feiert das Passahmahl mit seinen Jüngern. Und das deutet darauf hin, wie er auch an anderer Stelle sagt, wer sind denn meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern, die das Wort Gottes hören und tun. Also auch dieses Zeichen dafür, wir kommen als eine Glaubensfamilie zusammen, soll im Abendmahl, im Herrenmahl mit betont werden. Und dann überhaupt, dass Jesus, manchmal wundert man sich ja, wieso vergleicht er seinen Leib mit dem Brot und nicht mit dem Lamm, was ja vielleicht erstmal naheliegender scheint. Aber das ist durchaus mit inbegriffen. In 1. Petrus 1, Vers 18 heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Also diese Note, Jesus ist das Lamm, das für uns geopfert wurde, findet sich in der Bibel wieder. Auch in Johannes 19, Vers 33 und folgende ist ein interessanter Hinweis. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Bei den beiden Verbrechern zu seiner Seite wurden die Beine gebrochen, damit sie dann schneller sterben. Aber hier wurden seine Beine nicht gebrochen, weil er schon tot war, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus und der es gesehen hat, er hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und dieses Schriftzitat kommt aus der Passafeier, dass eben bei dem Passahlamm kein Knochen gebrochen werden soll. Und hier macht Johannes deutlich, Jesus ist das wahre Passahmahl. Also nicht nur das Brot stellt seinen Leib dar, sondern auch das Lamm wird interpretiert als das Opfer seines Lebens, was er gibt, dass er die Schuld, den Zorn, die Strafe, die Plage, den Fluch auf sich genommen hat, damit alle, die an ihn glauben, damit alle, die mit ihm verbunden sind, nicht getötet werden, sondern der Zorn Gottes vorübergehen kann. Übrigens, Passa heißt vorübergehen. Ja? Sozusagen der Zorn Gottes passiert vorbei. Und das ist das, was Christus wirkt durch sein Opfer. Der Erstgeborene wird geschlagen, damit wir leben dürfen. Aber es gibt auch bestimmte Unterschiede. Nun, Brot und Wein steht hier im Zentrum und nicht so sehr das Lamm. Vermutlich, hat Jesus es verwendet, weil es eben nicht eine jährliche, sondern eine regelmäßige Praxis in der Gemeinde sein sollte. Und auch für die Armen zugänglich, dass das etwas ist, was nicht einmal sozusagen der hohe Feiertag ist, sondern die Gemeinde haben sehr oft regelmäßig das Abendmahl gefeiert, das Herrenmahl gefeiert. Und deswegen hat er bewusst das Brot genommen, was auch, wir hatten das schon behandelt, überhaupt eine besondere Betonung hat, dass es das Lebensmittel, das Nahrungsmittel schlechthin ist, das, was wir brauchen. Nicht nur sozusagen das große Festessen, sondern das, was wir für jeden Tag brauchen. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Christus, von ihm, von dem Evangelium, leben wir jeden Tag. Und vielleicht auch schon in Vorauskenntnis, dass der Tempel zerstört werden wird und unter den auch den jüdischstämmigen Christen es irgendwann nicht mehr so leicht sein wird, Fleisch zu essen, nachdem man die Tiere nicht mehr beim Tempel schlachten konnte. Und eben auch hier dieser bestimmte Unterschied, was im Herrenmahl gefeiert werden soll, dass eine Gemeinde sich als eine Familie versteht. Wir kommen zusammen als eine Gemeinde, die wir verbunden sind. Und nicht die familiäre Verbindung, nicht die Verwandtschaft ist entscheidend, sondern unsere Glaubensbeziehung, unsere Glaubenseinheit. Deswegen ist uns auch so wichtig, auch für die Teilnahme beim Abendmahl, dass man mit einer Gemeinde verbunden ist, um hier diese Einheit, diese Verbindung zu bezeugen. Und zuletzt, es gibt noch einen wichtigen Unterschied. Während das Passamahl hauptsächlich eine Erinnerung war an das, was Gott getan hat, ist das Herrenmahl hat eine dreifache Perspektive. Eine Erinnerung an das, was Christus getan hat, eine Vergegenwärtigung, was das für mich heute bedeutet, und eine Ausrichtung auf die Zukunft. Wir verkünden ihn, bis er kommt. Wir verkünden seinen Tod, bis er kommt. Also dieses noch Ausstehende, oh ja, er wird kommen, und mit all den Seinen den Kelch der Annahme trinken. So ist es erinnernd, vergegenwärtigend oder glaubensstärkend und auch hoffnungsvoll erwartend. Denn Christus, er ist für uns gestorben. Er hat das, was das Passamahl andeutete, vollkommen erfüllt. Und bei dem Herrenmahl, bei dem gemeindlichen Abendmahl, sollen wir uns darüber bewusst werden, was für kostbare Verheißungen mit diesem Mahl verbunden sind. Wie Jesus dieses alttestamentliche Mahl durchaus neu identifiziert hat. Und was noch wichtig ist, in der gemeindlichen Praxis wurde es dann abgesondert von dem Passamahl. Ja, die Gemeinde hat eben nicht nur am 14. Nissan das Abendmahl gefeiert, sondern immer wenn sie zusammengekommen sind, sehr, sehr regelmäßig. Und auch das ist ein wichtiger Unterschied, dass wir hier eine beständige Erinnerung haben sollen, eine beständige Stärkung im Glauben. Und das wollen wir auch heute tun. Und so bitte ich schon einmal Alexander nach vorne.